Hauptgrund für den Ärger sind die schon seit 8 Jahren laufenden Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und insgesamt 77 Staaten aus dem afrikanischen, karibischen und pazifischen Raum, die eben schon so lange mit der EU über die zukünftigen Handelsbeziehungen verhandeln. Und das Problem ist, dass die EU insgesamt eigentlich nicht beweglich genug ist und eigentlich kaum den Forderungen der AKP-Staaten, insbesondere eben den afrikanischen Staaten, nachkommt.
Nun wird dort ja über Freihandelsabkommen, eine Liberalisierung des Handels gesprochen. Da, wenn ich dieses Stichwort höre, frage ich mich immer zunächst mal, wem kommt denn diese Liberalisierung wirklich zugute? Gibt es denn die versprochene Öffnung für beispielsweise gerade auch im Bereich der Agrarprodukte, die entsprechenden Früchte des Landes aus Afrika in Europa wirklich? Oder war das bisher alles nur heiße Luft, was da auf großen Gipfeln verkündet wurde?
Also bezogen auf diese EPAs und die AKP-Staaten ist es durchaus eben schon so, dass die EU da ein großzügiges Angebot für diejenigen Länder gemacht hat, die wirklich als Least Developed Countries, als ärmste Länder gelten, gemacht hat. Die dürfen zoll- und quotenfrei in die EU importieren, bis auf bestimmte Ausnahmen, eben Reis und Bananen. Und der Punkt ist aber eigentlich die andere Seite herum, dass die EU, die AKP-Staaten und viele afrikanische Länder, da gehören auch dazu bringen möchte, ihre Märkte für die europäischen Agrarprodukte zu öffnen. Und das Hauptproblem dabei ist auf der einen Seite, dass diese Produkte von der EU nach wie vor subventioniert werden. Das heißt, die Leute, die landwirtschaftliche Produkte aus der EU in die afrikanischen Staaten einführen, hier noch Sonderzuzahlungen bekommen, Subventionen und dann eben entsprechend günstiger ihre Waren auf den afrikanischen Märkten verkaufen können, was dazu führt, dass deren lokale Produktionsstruktur kaputt gemacht wird. Und dafür gibt es eine Menge Beispiele, ob das jetzt Hühnchenfleisch ist, ob das Tomaten sind. Das ist eigentlich das Hauptproblem, dass die lokalen Märkte dadurch kaputt gemacht werden.
Was auch auffällig ist, ist, dass die EU-Kommission und der Rat im Vorfeld des Gipfels massiv Druck machen, einen schnellen Verhandlungsabschluss mit diesen Staaten wollen. Warum dieser große Druck?
Offiziell argumentiert die EU immer und sagt, sie haben diesen Zeitdruck, weil sie Verpflichtungen der WTO, der Welthandelsorganisation, gegenüber erfüllen müssen, die vorschreibt, dass Handelsabkommen eben zu einem bestimmten Zeitpunkt auch der WTO gemeldet werden müssen, damit sie offiziell in Kraft treten können. Die AKP-Staaten und auch wir sehen das aber völlig anders. Es gibt diesen Druck in der Form nicht und wir vermuten einfach nur, dass die EU einfach ein Interesse daran hat, ihre handelspolitischen Interessen, heißt also in erster Linie auch für sich neue Absatzmärkte und jetzt auch im Zuge mit der Rohstoffpolitik natürlich auch nochmal wieder verbunden, möglichst schnell da zu einem Abschluss kommen möchte, um für sich eben auch einfach Vorteile herauszuholen.
Welche konkreten Forderungen werden da jetzt in den Verhandlungen besonders kritische Punkte sein?
Die Hauptknackpunkte, die es schon eine ganze Zeit gibt, ist zum Beispiel der Zeitraum der Liberalisierung, der stattfinden soll. Also so, es wird argumentiert, über welchen Zeitraum müssen die Länder, gefordert wird, dass die 80% ihres gesamten Handels liberalisieren, müssen die ihre Zölle für diese Produkte sozusagen oder für bestimmte Produkte abbauen. Ein zweiter Punkt ist Exportsteuern. Ein ganz, ganz wichtiges Instrument für viele Entwicklungsländer, wenn sie ihre Rohstoffe exportieren. Mit diesen Steuern, die sie auf diese Exporte erheben wollen und können, zum einen ihren eigenen Haushalt mit zu bedienen, zum anderen eben auch ein Stück weit eine Handlungsmöglichkeit, eine politische damit zu haben, auch eine finanzielle, auch ihren eigenen Industrien gegenüber. Das lehnt die EU zum Beispiel grundsätzlich ab und sagt, Exportsteuern sollen grundsätzlich wegfallen, wollen wir nicht. Anderer Punkt ist zum Beispiel noch, dass es so einen bestimmten Mechanismus gibt, womit Entwicklungsländer ihre Industrien schützen können. Landwirtschaft zum Beispiel, aber auch Kleinindustrien wie zum Beispiel Hühnerfarmen oder sowas dann, dass die sagen, wenn wir mit subventionierten Produkten überschwemmt werden, möchten wir eine Möglichkeit haben, durch die Anhebung von bestimmten Zollsätzen zum Beispiel unseren lokalen Markt schützen zu können.
Klammer auf, gerade weil Sie Hühner sagen, wenn ich mir dann noch vorstelle, dass da bei uns ja nun in allernächster Zukunft noch riesige Mastbetriebe unglaublichen Ausmaßes dazukommen sollen. Eigentlich ein kompletter Wahnsinn, oder?
Genau. Hühnerwahnsinn, richtig. Die werden ja tiefgefroren und dann sind es eben Kleinteile, die hier in der Regel nicht verkauft und konsumiert werden, exportiert werden. Also das, gut, aber welches ist letztendlich egal, Punkt ist, und das Entscheidende, dass es wirklich die lokalen Märkte völlig kaputt macht, inklusive eben also nicht nur der kleinen Händler und Händlerinnen, die verkaufen, sondern eben auch der Produzenten und Produzentinnen, wo ja auch wieder andere Erzeuger mit dranhängen, also die zum Beispiel Futter liefern für kleinere Hühnerfarmen, solche Geschichten.
Sie sprachen von den AKP-Staaten, also insbesondere die afrikanischen Staaten, aber auch Staaten im karibischen Raum und im Pazifik, die nun also mit den Europäern verhandeln. Eine alte Kriegsdevise heißt Divide et Impera, teile und herrsche. Die EU könnte natürlich versuchen, diese Phalanx auseinanderzukriegen, Uneinigkeit zwischen den bisherigen Partnern auf der anderen Seite des Tisches zu säen. Ist so ein Versuch erkennbar oder sind die sich bisher einig in dem, was sie wollen?
Also ich würde mal sagen, das ist eigentlich schon seit Beginn der Verhandlungen praktiziert worden, angefangen schon damit, wie diese 77 Länder in Verhandlungsgruppen und Regionen eingeteilt worden sind, was zum Teil recht willkürlich geschehen ist und was ja auch schon von Anfang an die Kritik war, sozusagen bestehende regionale Handelskonfigurationen, wie zum Beispiel die Entwicklungsgemeinschaft im südlichen Afrika, zerteilt wird, die eine Tradition von 20, 25 Jahren hat, auf einmal in zwei Verhandlungsgruppen. Also dieser Ansatz, Teile und Herrsche, den gibt es eigentlich schon von Beginn an und der ist nicht wirklich neu. Und das beinhaltet eben auch, dass Länder, wie es Ende 2007 auch gewesen ist, einfach auch von der EU unter Druck gesetzt werden, damit sie die Abkommen in der Form, wie sie die auch ganz gerne haben möchten, unterzeichnen.
Mit anderen Worten, ist es eigentlich eine erfolgreiche Erpressung schon abzusehen und es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie einknicken?
Ich würde es eher andersrum sehen, dass der Versuch, diesen Druck aufzubauen und zu halten, schon über einen sehr langen Zeitraum praktiziert wird, das jetzt auch weiterhin praktiziert wird, aber was wir einfach über die Jahre sehen ist, dass sich insbesondere eben die Afrikanische Union und die afrikanischen Staaten, aber auch die AKP-Minister insgesamt stärker dafür einsetzen, dass die Abkommen wirklich in ihrem Sinne entwicklungsfreundlich geschlossen werden.
Postkolonialismus auf Handelsebene findet dann doch seine Grenze?
Das ist die spannende Frage und wir fänden es eben sehr gut, wenn das auch jetzt auf diesem Afrika-EU-Gipfel thematisiert werden würde, wie es auch 2007 schon eigentlich auf dem letzten Gipfel versprochen worden ist, dass man versucht, mit diesen strittigen Themen, wo ich ja zwei, drei gerade von benannt habe, dass die wirklich auf höchster politischer Ebene geklärt werden, heißt eben auch, Herr Barroso hat 2007 das Versprechen abgegeben, dass diese offenen Punkte wirklich auch geklärt werden sollen, aber in den ganzen drei Jahren haben bisher eben immer nur Verhandlungen auf technischer Ebene stattgefunden und da gibt es eben einfach kein Weiterkommen.